Herzlich willkommen zur nächsten Sendung. Es grüßt Sie Ihre Andrea Marti. Mit einer unvorstellbaren Härte hat die Corona-Krise das ganze Land getroffen und das gesamte gesellschaftliche Leben schlagartig verändert. Zu den gesundheitlichen Sorgen gesellen sich zunehmende Arbeitslosigkeit, Existenzängste und katastrophale Folgen für die Wirtschaft, aber auch der schmerzliche Verzicht auf Grossveranstaltungen und Zusammenkünfte. Diese Krise wühlt ebenso schwer die katholische Kirche auf, denn es trifft sie in ihrem wohlschmerzlichsten Punkt, der Eucharistiegemeinschaft. Hierzu schenkt uns Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier einige Gedanken. Und so begrüße ich dich, Pfarrer Matthias Rey, bei Radio Gloria herzlich und wir freuen uns auf deine Worte.
Grüß Gott. Die Corona-Maßnahmen haben ja die Kirche ganz besonders hart getroffen, und zwar vor allem auch die katholische Kirche wegen dem Sakrament der Eucharistie. Das Sakrament der Eucharistie ist ja wirklich vom Herrn so eingesetzt, dass es ganz dem Menschen gemäß ist. Also es kommt zu einer leiblichen Berührung mit dem Herrn, der Leib des Herrn, der eben angemessen ist für unser körperliches Dasein. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir an der Heiligen Messe nicht nur teilnehmen können, sondern auch die Heilige Kommunion empfangen dürfen. Und jetzt kommt natürlich dieses Dilemma mit den Corona-Maßnahmen, die man ja nicht einfach so in den Wind schlagen kann. Also ich erinnere zum Beispiel an Bischof Karl Borromäus, als in Mailand damals die Pest ausgebrochen war. Da ist er nach Mailand gereist und hat sofort eine Hilfe, eine Pflege für die Kranken eingerichtet. Der damalige Adel, die damaligen Noblen haben damals Mailand verlassen und haben die Angesteckten alleine gelassen. Und Bischof Karl Borromäus ist also bewusst zu ihnen gegangen. Aber, das muss man betonen, unter strengsten Maßnahmen nach damaligen Möglichkeiten. Also er hat seine Leute, die die Pestkranken gepflegt haben, angewiesen, wie sie das tun sollen, damit sie sich möglichst nicht anstecken. Also einerseits die Nächstenliebe, aber andererseits auch die Liebe zu sich selbst, die ja mit der Nächstenliebe einhergeht. Und es nützt ja dem Kranken wenig, wenn ich nur einfach hingehe und mich selber anstecken lasse und dann selber zu einem Kranken werde und nicht mehr helfen kann. Also die Krankheit ist ansteckend, sie ist auch sehr gefährlich. Also wenn ich daran denke, 2% der Leute sterben, das tönt nicht nach sehr viel, aber ja, das wären dann in der Schweiz doch 160.000 Leute oder in meiner Pfarrei wären das doch etwa 14 Beerdigungen gewesen. Und so mit den Maßnahmen war es deren eine. Also die Maßnahmen soll man nicht einfach irgendwie in den Wind schlagen, sondern wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Ich möchte da auch erinnern an meine eigene Corona-Krankheit, die ist jetzt 1,5 Jahre her, aber ich leide heute noch unter den Folgen. Also es ist dann auch so, dass die Krankheit gehabt haben, nachher nicht einfach gesund sind, sondern viele davon haben nachher Folgen, die sie möglicherweise ein Leben lang tragen müssen. Also die Maßnahmen, die haben ihre Berechtigung. Nun ist aber die Frage, wie gehen wir damit um? Und natürlich auch die Frage an die Gesellschaft, also an unsere Regierungen, auch an die Bischöfe, auch an die Landeskirchen. Wie gehen wir mit der Kirche um? Und da ist wohl einiges ziemlich schief gelaufen, vor allem am Anfang der Pandemie. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als die Gaststätten, die Restaurants, die durften öffnen, mit natürlich unter Bedingungen, mit maximal 4 Leuten an einem Tisch. Und da waren die Kirchen noch strikte geschlossen. Also die Kirche als Raum war offen, aber für Gottesdienste waren nicht erlaubt. Und dann habe ich ein Mail geschrieben an das Gesundheitsamt des Bündnerlandes Und die Antwort kommt prompt, es sind jegliche religiösen Veranstaltungen verboten. Auch ein sehr despektierlicher Begriff, eine heilige Messe als religiöse Veranstaltung zu bezeichnen. Also das ist nicht ganz liebevoll von diesem Beamten. Und es ist natürlich dann auch noch eine Ohrfeige in dem Sinn. Meine Anfrage war, wenn 4 Leute in einem Restaurant an einem Tisch sitzen können, kann ich nicht mit 4 Leuten, die sich auf die ganze große Kirche verteilen, eine heilige Messe feiern? Die Antwort kam prompt: Nein. Also da sind wirklich Ungerechtigkeiten geschehen, die man durchaus auch an die Öffentlichkeit tragen darf, weil das sind Dinge, die unakzeptabel sind. Also wenn dann die Gesetze dazu gebraucht werden, um die katholische Kirche zu diskriminieren, dann sind wir natürlich an einem Punkt, den wir nicht akzeptieren dürfen. Gut, es kam dann nachher sehr schnell, also dass die Kirchen dann auch wieder öffnen durften. Es wurde dann, die Regierung wurde dann einsichtig. Unser Präsident der Bischofskonferenz, Felix Mühr in der Schweiz, wurde dann sogar im Schweizer Fernsehen vorstellig und hat dann dort öffentlich gesagt, dass diese Maßnahmen gegenüber der Kirche nicht mehr nachvollziehbar seien. Allerdings hätte man sich schon vorher einsetzen sollen und klar machen sollen, dass die Kirche, das ist ja nicht wie ein Restaurant, ein Raum mit 3 Meter Höhe, sondern das ist meistens sind das sehr hohe Räume, große Räume, also wo eigentlich Bedingungen sind, fast wie draußen. Also ich denke, wenn man da ein bisschen nachforschen würde, es ist da sogar ein Gerichtsfall im Wallis, ist da zum Beschluss gekommen, die Kirche ist kein Hotspot. Also wenn da gesagt wurde, dass die Kirche ein Hotspot sein könnte, dann hat dann jemand geklagt und hat vor Gericht Recht bekommen. Es ist nicht so. Also in der Kirche ist es nicht irgendwie wie sonst in einem Innenraum. Also man könnte durchaus mit der Kirche noch großzügiger sein. Ich denke auch an große Kirchen. Diese fixe Beschränkung auf 50 Leute ohne Zertifikat, das ist eigentlich ein Unsinn. Also eine große Kirche, da könnte man gut sagen, in anderen Ländern ist das so bestimmt, dass man die zur Hälfte oder zu 2/3 füllen dürfte. Und da muss man auch betonen, große Kirchen haben auch meistens mehrere Ausgänge, also es gibt auch nach der Heiligen Messe keine nennenswerten Menschenansammlungen. Und auch das könnte man vermeiden, also man könnte das gut organisieren, dass es vor allem am Ende der Messe draußen keine Menschenansammlungen gibt. Also da wäre noch einiges Potenzial, wo man die Maßnahmen lockern könnte, ohne dabei eben eine größere Gefährdung zu riskieren. Etwas Ähnliches auch mit der Kommunion. Es ist unglaublich, für mich eigentlich kaum fassbar, dass, und zwar von Seiten der Kirche, das kommt nicht von Seiten des Staates, weltweit, soweit ich das feststellen kann, eine Welle kam zur Pflicht, die Kommunion nur noch auf die Hand zu empfangen. Ich könnte mir genauso vorstellen, dass man eine Maßnahme machen würde. Ich denke da immer auch von der Epidemiologie. Also ich sage nie, dass das Virus irgendwie harmlos ist oder mit der Kommunion nicht übertragen werden kann. Ich möchte daran erinnern an die kirchliche Lehre. Also die Akzidenzien, das heißt die äußerliche Erscheinung der Hostie in all ihren Eigenschaften, die bleibt auch nach der Wandlung. Also wenn ich zum Beispiel als Priester zu viel Messwein trinke, dann bin ich alkoholisiert. Also diese Eigenschaften der Hostin, auch wenn jemand an Zöliakie leidet, die bleiben. Also das ist nicht irgendwie eine Wandlung im physischen Sinn, sondern das Brot wird in den Leib Christi verwandelt. Es ist wirklich Leib Christi, aber immer unter der Gestalt des Brotes, mit Ausnahme von eucharistischen Wundern, die ja eben eine Ausnahme sind. Also mit dem Kommunionempfang kann man sich tatsächlich anstecken, aber Eben statt Handkommunion könnte man ebenso gut auch sagen, es gibt nur noch kniend Mundkommunion. Stellen Sie sich mal vor, der Aufschrei in der Gesellschaft von den Weihnachts- und Osterkatholiken, wenn man so etwas bestimmt hätte, es gibt nur noch kniend Mundkommunion. Und man hätte das durchsetzen können, also man hätte sagen können, wie man die Mundkommunion empfangen soll. Es wäre eine wunderbare Gelegenheit gewesen, zu sagen, der Empfangende soll den Mund öffnen, die Zunge auf die Unterlippe legen und sich nicht bewegen, wenn der Priester die Kommunion gibt. Dann hätte man eigentlich ein Austeilen der Kommunion gehabt, ohne jede Berührung. Also man hätte nicht irgendwie etwas, was man mit der Hand, hat man die Türfalle berührt und den Kirchenbank und weiß ich was alles, und dann empfängt man die Kommunion und der Priester berührt womöglich noch die Hand beim Austeilen. Alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Bei der knienden Mundkommunion, wo der Priester von oben her die Hostie in den Mund legen kann, gibt es, wenn es gut gemacht wird, keine Berührung. Es wäre eine wunderbare Gelegenheit gewesen, die Kirche, und damit meine ich jetzt wirklich auch die Kirchenleitung, verpasst hat, leider. Also das tut einem weh, wenn man denkt, wie eben doch die Handkommunion eigentlich die Ehrfurcht nicht unbedingt fördert. Ich möchte daran erinnern, was Huldrych Zwingli damals als Reformator in Zürich gesagt hat. Er hat gesagt, man soll schauen, dass die Leute die Kommunion stehend in die Hand empfangen, damit sie nicht auf die Idee kommen, dass das wirklich Jesus ist, den sie da empfangen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir glauben. Ja, es nützt jetzt eigentlich wenig, wenn ich da alle falschen Maßnahmen kritisiere. Die sind jetzt, wie sie sind. Ich denke auch an die Landeskirchen. Also statt dass die zu Hilfe gekommen wären, sind sie gewissen Priestern noch in den Rücken gefallen, als ein Pfarrer in einer großen Zürcher Pfarrei genau das gesagt habe, was ich sage, dass es keinen Sinn macht, eine große Kirche genauso auf 50 Leute zu begrenzen wie eine kleine Kirche, wo diese Begrenzung vernünftig wäre. Und da hat der Sprecher der Landeskirche gesagt, ja, die Kirche muss eben auch ihren Beitrag leisten zur Bewältigung der Pandemie. Natürlich stimmt das, die Kirche muss auch ihren Beitrag leisten, aber das soll vernünftig sein und das soll auch gleichberechtigt sein. Also was im Sport, was bei Demonstrationen, was bei Großveranstaltungen möglich ist, das soll auch in der Kirche möglich sein. Eigentlich müsste man noch sagen, es sollte ein bisschen mehr möglich sein, denn die Kirche ist ja nicht einfach etwas Fakultatives. Also es ist nicht etwas, wo man sagen kann, es geht auch ohne. Also zum Beispiel Demonstrationen, da geht es auch ohne. Also gerade heute in der Zeit des Internets, da können ja die Menschen auch via Internet ihre Meinung kundtun. Man kann Unterschriften sammeln, man kann Petitionen einreichen, man kann über die Medien an die Öffentlichkeit gelangen. Also die physischen Demonstrationen haben nicht dieselbe Notwendigkeit wie der Besuch der Heiligen Messe und der Empfang der Heiligen Kommunion. Schließlich ist ja die Eucharistie Mitte und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie das Zweite Vatikanische Konzil zusammenfassend sagt. Also da geht es nicht um weniges. Und zum Beispiel Prozessionen, oder? Es war an von Leichnam war nicht klar, ist eine Prozession überhaupt erlaubt? Es war eigentlich keine Bestimmung da. Man hat das schlichtweg vergessen, dass es sowas gibt wie eine religiöse Prozession. Und dann habe ich einfach mir gesagt, ja, wenn Demonstrationen möglich sind, dann muss auch eine Prozession möglich sein. und wir haben die Prozessionen gemacht und natürlich unsere Behörden hier sind auch vernünftig und man hat geschaut, dass man die Abstände einhaltet und so weiter. Und es war eine wunderbare Sache. In vielen Pfarreien wurden die Prozessionen einfach ersatzlos gestrichen. Wenn ich bei den Prozessionen bin, dann möchte ich noch etwas erwähnen, das ganz wunderbar ist in Bormio. In Bormio, das ist gerade an der Grenze zu meiner Pfarrei, also auf der anderen Seite, auf der italienischen Seite des Umbrailpasses. In Bormio, da gab es vor dem Karfreitag 2020 17 Todesfälle wegen Corona. Ja, doch eine stattliche Anzahl von Beerdigungen, also in der Pfarrei hat man das gespürt. Und dann hat man am Karfreitag medienwirksam und schön mit dem, was erlaubt war, es waren nur 5 Leute, eine Prozession gemacht durch die Straßen mit einem altehrwürdigen Kreuz, dem auch schon Wunder zugesprochen worden sind aus anderen Zeiten, durch die Straßen diese Prozession gemacht. Diese Prozession wurde von den Menschen mitempfunden und der Vikar von Bormio hat mir dann auf dem Stilzer Joch in der Kapelle persönlich erzählt, von diesem Tag an gab es in Bormio keinen einzigen Todesfall mehr. Also solche Sachen sollten wir auch berücksichtigen. Und ich bin auch überzeugt, dass auch in meiner Pfarrei Müsteir, dass hier auch einiges eben zum Guten gewendet wurde, durch das, dass wir den Heiland durch die Straßen getragen haben und alle Prozessionen, also nicht nur Fronleichnam, sondern auch die Herz-Jesu-Prozession am Sonntag nach Fronleichnam und die Prozession an Maria-Himmelfahrt, das haben wir alles so schön wie möglich, haben wir das durchgeführt und haben eben auch gezeigt, wir vertrauen Gott und eine Prozession, das ist ein wichtiges Erlebnis im Leben eines Christen. Das ist nicht nur einfach etwas Beiläufiges. Ich meine, für das Leben hat eine Prozession eine wesentlich wichtigere Bedeutung als zum Beispiel eine Demonstration für irgendein Anliegen. Interessant noch, jetzt zum Schluss von diesem ersten Teil, wo ich ein bisschen auf die Maßnahmen eingegangen bin, oder sehr bedenklich, muss man sagen, ist die Tatsache, für Beerdigungen, da war in der Schweiz immer eine genaue Regelung. Also man wusste sofort, wenn neue Maßnahmen ausgesprochen wurden von der Regierung, was gilt, wie viele Leute dürfen daran teilnehmen, was muss man machen, Abstände und so weiter. Und über andere Sachen, auch Hochzeiten waren meistens gut geregelt, aber zum Beispiel die Messe am Sonntag und sowieso die Werktagsmessen und Rosenkranz, das war zum Teil von der Regierung her überhaupt nicht geregelt. Das heißt, unsere Regierungen haben keine persönliche religiöse Erfahrung mehr, was das Praktizieren anbelangt. Also jeder Bundesrat weiß, was eine Beerdigung ist. Und jeder Bundesrat weiß, wie wichtig es ist, dass man eine Beerdigung durchführen kann. Und eben nach Möglichkeit wird dort geschaut, dass das auch möglich ist mit einer Teilnahme von Leuten. Aber die anderen Bereiche, das ist denen unbekannt. Und zum Beispiel Prozessionen, da wissen die wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Also das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Diese Maßnahmen, also es wurde darüber gesprochen, ob die Jugendlichen Fußball spielen dürfen, wie die Abstände einzuhalten sind beim Tennisspiel. Also diese Staatsreligion Sport, die wurde immer genau geregelt. Auch dort mit Einschränkungen, muss man sagen, es wurde ehrlich gemacht, also man hat nicht einfach gesagt, Sport ist okay und die Kirche ist geschlossen, aber die Tatsache, man hat die Kirche oftmals sogar vergessen. Also der Bundesrat hat das einmal sogar zugegeben gegenüber dem Präsidenten der Bischofskonferenz. Oh, die Kirche haben wir vergessen. Und dann haben sie das nachgeholt. Aber es ist doch bedenklich, dass wir in einem Land leben, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in den anderen deutschsprachigen Ländern ist, ich vermute aber eher ähnlich, wo die Regierung eigentlich keine kirchliche Erfahrung mehr hat und vor allem auch keine Erfahrung mit den Sakramenten.
Nach der Musikpause, gespielt von Pfarrer Matthias Rey und Peter Rey, seinem Bruder, Auszug aus den Variationen »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken über die Thematik Corona und Chance für die katholische Kirche von Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier.
Wir haben gesagt, zusammenfassend, die Maßnahmen, die sind berechtigt und sie sind auch in allen Bereichen berechtigt. Und dann gibt es aber eben diese Grundbedürfnisse des Menschen. Und die wurden ja immer so geregelt, dass sie verrichtet werden konnte. Also zu jedem Zeitpunkt konnte man Medikamente kaufen, Lebensmittel kaufen, man konnte dringende Arztbesuche erledigen. Und da ist natürlich die Frage, ob nicht auch der Kirchenbesuch, vor allem auf Seiten der Katholiken, einem solchen Grundbedürfnis entspricht, das wir zum Leben brauchen. Es geht auch hier um die Religionsfreiheit. Das wäre sehr interessant, wenn zum Beispiel irgendwie jemand angeklagt wird wegen der Ausübung einer religiösen Pflicht. Wenn das vor Gericht gezogen wird, dann hat eigentlich immer der Angeklagte Recht bekommen. Also es ist auch bekannt, ein Fall in Genf, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zusammenhänge waren, aber wo jemand angeklagt wurde wegen der Ausübung seiner Religionsfreiheit. Also die Religionsfreiheit steht ja eigentlich sehr hoch oben in unserem Staat, und wenn gewisse Maßnahmen eingehalten werden, ist doch die Frage, darf das so eingeschränkt werden, dass der Besuch der Heiligen Messe nicht mehr möglich ist, zum Beispiel momentan für Ungeimpfte, für Leute ohne Zertifikat? Gehört nicht der Kirchenbesuch gleich behandelt wie zum Beispiel der Besuch eines Lebensmittelgeschäfts? Also Abstände einhalten, Maske tragen, okay, Hände desinfizieren, aber dass man da jemand einfach draußen stehen lässt, ist die Frage, darf das der Staat überhaupt? Und zumindest ein Staat, der sich freiheitlich nennt und der ja sich bemüht, für die Bürger da zu sein und nicht die Bürger für den Staat. Also da ist eine Frage im Raum, die sehr ernst ist, weil eben der Besuch der Heiligen Messe, der physische Besuch zur Heiligen Messe, gehört zur Ausübung der Religionsfreiheit. Und dort ist auch noch eine bedenkliche Sache, wo ich aufrufen möchte, wenn ich da irgendeinen Verantwortlichen erreiche. Und zwar geht es da um die Ökumene. Man hat ja in vielen Bereichen so wie ein Druck auf die Ökumene. Also man muss irgendwie ökumenische Gottesdienste halten, man muss als katholischer Priester gewisse Kompromisse eingehen, Stichwort Interkommunion und so weiter. Da ist ein enormer Druck auf der Kirche. Und jetzt gerade bei den Maßnahmen hat mich das einfach nur erstaunt, dass hier die Ökumene außen vor geblieben ist. Also hier hätte man doch zusammen mit den Reformierten, zusammen mit den Freikirchen, sogar mit den Sekten, man hätte sogar interreligiös, zusammen mit Juden, mit Muslimen, hätte man doch eine Lobby bilden können, so wie die Lobby der Gastronomie, so wie die Lobby der Skigebiete, des Fußballs und so weiter. Also ich konnte einfach wenig von dieser Lobby feststellen und auf dem ökumenischen Niveau überhaupt nicht. Also jede Konfession hat für sich irgendwie ein Maßnahmenpaket zusammengeschnürt, und das hätte man sehr gut ökumenisch machen können. Natürlich in der katholischen Kirche mit dem Empfang der Kommunion, da braucht es spezielle Regelungen, wobei auch die Reformierten haben das Abendmahl. Also da hätte man sehr gut gemeinsam eine Lobby aufbauen können, die stark gewesen wäre oder die noch stark werden könnte. Also dass man wirklich zusammen, also ich denke gerade zum Beispiel in den evangelikalen Kreisen, also in Freikirchen, denen ist ja die Zusammenkunft sehr, sehr wichtig. Der Gesang ist denen enorm wichtig. Also dass man da hätte gemeinsam kämpfen können. Und so sind diese, zum Beispiel diese verschiedenen Freikirchen, das sind ja kleine Gruppierungen, die finden eigentlich fast kein Gehör, obwohl die mehr kämpfen als die große katholische Kirche. Und auch die katholische Kirche hat nicht diese Durchschlagskraft, wie sie sie gehabt hätte, wenn man sich da ökumenisch zusammengeschlossen hätte. Und man hätte da wirklich Ökumene praktizieren können in einer gemeinsamen Aktion, ohne Kompromisse im Glauben machen zu müssen. Es wäre ein ideales Feld gewesen für die Ökumene und man hat das einfach versäumt. Also für mich ist das ziemlich unverständlich. Aber eben, dass wir immer wieder betonen sollen, ökumenisch oder auch katholischerseits, dass der Besuch der Heiligen Messe, der Empfang der Heiligen Kommunion gehört zum Grundbedarf des Lebens eines frommen Christen. Und da möchte ich so weit gehen, dass ich sage, mancher fromme Katholik wäre eher bereit, auf den Besuch eines Lebensmittelladens zu verzichten und zu fasten, um dafür die Kommunion zu empfangen. Also der Empfang der Kommunion ist für viele Menschen, hat einen so hohen Stellenwert, dass man sogar andere Dinge des Grundbedarfs, eben wie zum Beispiel Essen, dass man den gerne zurückstellen würde, um eben dann die Heilige Kommunion zu empfangen. Dann möchte ich noch eingehen auf diese Sache der Sonntagspflicht. Also die Sonntagspflicht, die wurde ja großzügig aufgehoben. Auch das nachvollziehbar in einem gewissen Sinn. Also in meiner Pfarrei durfte ich da feststellen, dass die Werktagsmessen jetzt durchschnittlich etwas besser besucht sind. Aber jetzt wäre dann irgendwann an der Zeit, dass die Bischöfe wieder daran erinnern, dass diese Sonntagspflicht gilt. Also, dass das nicht einfach großartig aufgehoben wird und dann ganz klein in einer Spalte wieder zurückgeführt wird oder überhaupt nicht mehr zurückgeführt wird, sondern die Sonntagspflicht, das natürlich gehört da die Samstagabendmesse dazu, das sind die Regeln der Kirche, aber dass die Sonntagspflicht, das ist etwas ganz Wesentliches, das ist ein Erkennungsmerkmal der Christen. Also die Urchristen, die haben sich am ersten Tag der Woche, haben die sich versammelt. Und das ist ein Kennzeichen der Christen, dass sie sich am Sonntag versammeln. Übrigens bei den Freikirchen ist das fast noch mehr empfunden wie bei den Landeskirchen. Also wenn jemand am Sonntag da einige Male nicht kommt, dann wird er angesprochen. Ja, gehörst du überhaupt noch zu unserer Gemeinde? Willst du noch mitmachen oder was ist los? Also die Sonntagspflicht, eine ganz wesentliche Sache. Und da habe ich in meiner Pfarrei etwas sehr Schmerzhaftes erlebt. An Weihnachten 2019 hatte ich vom Heiligabend, also Heiligabend ab 5 Uhr mit dem Familiengottesdienst, bis Sonntag nach dem 26. Dezember, also bis Sonntag nach Stephanstag, also in dieser engen weihnachtlichen Zeit, hatte ich 2019 7 Gottesdienste und schätzungsweise insgesamt 700 Gottesdienstbesucher. Also einige Messen waren gut besucht, also wie zum Beispiel Sonntag nach Weihnachten, da war die Kirche wirklich voll mit etwa 180 Leuten und andere Gottesdienste waren etwas weniger besucht, wie die Mitternachtsmesse, vielleicht nur mit 120 Leuten. Ja, aber insgesamt also 7 Gottesdienste, 7 heilige Messe mit total circa 700 Leuten. Am Weihnachten 2020 habe ich bewusst wegen der Corona-Beschränkungen noch einen Gottesdienst mehr gefeiert. Also am 25. Dezember am Abend habe ich noch eine zusätzliche Messe eingeschaltet, damit möglichst alle kommen können, die kommen wollen. Und siehe da, in insgesamt 8 Gottesdiensten hatte ich noch schätzungsweise 200 Leute. Das heißt, dieses Kontingent, das von Kirche und Staat her erlaubt war, das wurde ungefähr zur Hälfte ausgeschöpft. Also in 8 Gottesdiensten hätten 400 Leute Platz gehabt und es waren nur deren 200. Das stimmt mich sehr nachdenklich und traurig, weil ich sehe, dass da der Druck von den Gläubigen eigentlich gar nicht vorhanden ist, dass die sagen, wir wollen eine Lockerung, die mehr ist als nur diese 50er-Begrenzung, sondern dass man sich einfach zurückzieht und sich zufrieden gibt, im besten Fall mit einem Gottesdienst am Fernseher. Der Gottesdienst am Fernseher, das ist sicher ein Zeichen des guten Willens, wenn jemand wirklich nicht zur Kirche kommen kann. Aber es ist nicht wirklich ein Ersatz des Kirchenbesuchs, das muss man betonen. Es gibt zum Beispiel auch Leute, fromme Menschen, die sagen, ja, der Gottesdienst am Fernseher ist viel schöner, der hat schöne Gesänge und so weiter. Aber es ist nicht die Teilnahme an einem Gottesdienst, dass ich wirklich die Heilige Messe besuche, als eine Messe, die vielleicht nicht einmal ganz korrekt gefeiert ist und wo Verschiedenes vielleicht nicht nach meinem Geschmack gemacht wird, ist immer mehr als eine Messe am Fernseher. Natürlich, der Fernseher kann auch eine schöne Erbauung sein, also dass ich zur Heiligen Messe gehe, physisch, zum Beispiel am Samstagabend, und dann am Sonntag schaue ich mir noch eine schöne Messe im Kölner Dom oder weiß ich wo an, zu meiner Erbauung. Aber es ersetzt nicht den Besuch der Heiligen Messe, es ist ein Zeichen des guten Willens für den, der die Heilige Messe nicht besuchen kann. Also namentlich auch die Kranken, die Gehbehinderten, Leute, die jetzt Angst haben, wegen Eis und Schnee nach draußen zu gehen. Das sind berechtigte Ängste. Ja, da kann das ein Zeichen des guten Willens sein, aber nicht wirklich ein Ersatz. Da möchte ich noch kurz eingehen auf gewisse Maßnahmen, wo ich sagen möchte, dass die eigentlich nicht störend sind. Als zum Beispiel soll der Priester die Hostienschale während der Heiligen Messe mit einer Palla, also so mit einem Deckel aus Karton oder so mit Stoff oder wie das immer dann gemacht ist, abdecken. Also das ist ja eigentlich ein Zeichen der Ehrfurcht. Also auch den Kelch deckt man ab, dort ist es vor allem auch wegen Mücken und Fliegen, die da reinkommen können. Und so ist das eigentlich eine Maßnahme, die überhaupt nicht stört, also die eigentlich sogar noch die Feier unterstützt, dass ich zeige, vor diesen Hostien, die da auf dem Altar liegen, habe ich größte Ehrfurcht. Und ich tue diesen Deckel dort drauf aus Ehrfurcht, dass ich da nicht mit meinem Sprechen diese Hostien verunreinige. Natürlich, ich nehme dann den Deckel weg für die Wandlungsworte, auch das ein wichtiges Zeichen, aber grundsätzlich habe ich den drauf und das stört mich überhaupt nicht, weil es die Feier nicht kaputt macht, sondern es unterstützt sogar noch eine gewisse Ehrfurcht. Oder auch das Tragen der Maske. Natürlich, man kann sagen, die Maske, das ist ein Zeichen der Unmündigkeit und so weiter. Das hat man nie gesagt bei einem Arzt, der zum Beispiel eine Operation macht, der hat ja schon eh und je die Maske getragen und da hat man nie gesagt, dieser Chefarzt, der da operiert, der ist unmündig. Also eine Maske ist ein Zeichen auch der Ehrfurcht, der Hygiene und auch so kann man das, die Maske deuten. Natürlich ist es nicht ideal, aber wenn man sie jetzt schon tragen muss, kann man das auch deuten und sagen, es ist ein Zeichen der Ehrfurcht. Ich verstumme vor der Größe des Geheimnisses der Eucharistie. Also man kann das auch positiv ummünzen, wenn es schon vorgeschrieben ist und das aus durchaus vernünftigen Gründen, dann kann man das auch so tragen in dieser Haltung. Ich trage das als Zeichen der Demut, als Zeichen auch der Ehrfurcht vor dem Geheimnis. Zum Schluss möchte ich noch auf etwas zu reden kommen, wo ich schon am Anfang erwähnt habe, diese Prozession mit dem Kreuz in Bormio. Da gab es ein Gelübde am 18. Mai im Jahr 1803 im Wallis. Da ging es um das Vordringen des Rietgletschers. Der Rietgletscher im Mattertal, der hatte ja ganze Alpen verschlungen und drang wirklich Jahr für Jahr vor. Und es war wirklich die Gefahr, dass dann auch erste Behausungen und unter Umständen auch ganze Dörfer durch diesen Gletscher zum Opfer geworden wären. Und da hat man sich zusammengetan und zusammen mit der Regierung, zusammen mit dem damaligen Bischof Josef Anton, hat man dann einen Katalog gemacht, um Gott anzuflehen. Man hat Prozessionen verordnet, man hat verordnet, dass man heilige Messen besucht, auch die Beichte wurde da hervorgehoben. Und dann mit einher ging ein ganzer Katalog von Gelübden. Also zum Beispiel, dass man Missgunst vermeiden möge. Dann ist die Bewässerung, das ist heute noch ein wichtiges Thema im Wallis, dass man schaut, dass jeder sein Wasser bekommt, dass man aneinander das Wasser nicht wegnimmt. Dann wurde die Arbeit am Sonntag wurde ausdrücklich verboten und dann verschiedene heiligen Gedenktage wurden geregelt, dass dort wirklich eine Ehrfurcht da ist. Und siehe, das Vorspringen des Riedgletschers wurde gestoppt. Natürlich kann man nicht sagen, ja, das wäre sowieso gestoppt geworden und das hat ja das hat seine eigene Dynamik. Ich denke, man soll das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Man hat diese Gelübde gemacht, man hat sie eingehalten und dann ist das Vordringen des Riedgletschers zu Ende gegangen. Wäre auch eine interessante Frage, wenn die ganze Welt sich zusammentun würde und geistliche Maßnahmen zum Beispiel gegen Corona oder gegen den Klimawandel treffen würde, dass man zum Beispiel sagt, wir wollen schauen, dass auf der ganzen Welt der Respekt vor dem Leben, vor dem Ungeborenen bis vor dem Sterbenden oder dass man sagen würde, wir möchten Gerechtigkeit üben, wie die Walliser damals, wo die davon sprechen, dass man auch den armen Menschen wohlgebackenes Brot geben solle und nicht schlechteres Brot für die Armen wie für die Reichen. Dass man sagen würde, da könnte man auch interreligiös in Dialog treten, dass jede Religion sollen die Menschen die Gottesverehrung, die Gottesfurcht irgendwie bestmöglich zum Ausdruck bringen. Ich bin überzeugt, da würde sich einiges wandeln. Papst Franziskus hatte ja am Karfreitag, am Anfang der Pandemie, hat er ja ein eindringliches Gebet gemacht auf dem Petersplatz. Sehr lobenswert, möchte ich hier betonen. Und was da schade war, das wurde nicht wirklich mitgemacht. Also in unseren Medien wurde das wohl irgendwie übertragen in einem Winkel, aber es wurde nicht wirklich ein großer Aufruf gemacht, dass Bischöfe, Priester dann diesen päpstlichen Aufruf zum Gebet verstärkt hätten und das Volk dann wirklich mitgemacht hätte. Ich denke, es liegt auch an dem, dass dann dieses Gebet des Papstes irgendwie so ein bisschen in den Wind gegangen ist. Ob schon da eine gewisse Wende in der Corona-Krise feststellbar war, aber es hat nicht die Wirkung gehabt, weil die Welt hat da nur zögerlich mitgemacht. Also die äußeren Maßnahmen in Ehren, aber wir sollten auch schauen, dass wir geistliche Maßnahmen treffen. Und zum Schluss möchte ich noch betonen, schauen Sie, dass Sie doch wirklich die religiöse Praxis ausüben, so gut wie das nur geht. Also ich meine, auch in der heutigen Zeit findet man, wenn man etwas mobil und flexibel ist, irgendwo eine Gelegenheit zur heiligen Messe. Wenn das am Sonntag nicht möglich ist, dann kann man wirklich zeigen, dass man den Herrn umso mehr liebt, zum Beispiel mit dem Besuch von Werktagsmessen, die ja in vielen Pfarreien stattfinden, wo keine Begrenzungen sind zum großen Teil, wo auch meistens wenig Leute sind, wo sogar der Priester Freude hätte, wenn da mehr Leute mitmachen würden, dass wir dort, wo wir können, auch wirklich den Glauben praktizieren, auch denken an die verfolgten Christen, die sich im Untergrund versammelt haben. Es gibt auch an manchen Orten Priester, auch pensionierte Priester, die man ansprechen könnte, zum Beispiel privat eine heilige Messe zu halten. Da kann man fragen, man kann reden und man kann sicher immer wieder Gelegenheiten finden, auch außerhalb der offiziellen Angebote etwas zu finden, wo wir die heilige Messe besuchen können und so unseren Herrn verehren können und so die Nahrung empfangen können, die wirklich die höchste Nahrung ist für unser geistliches Leben. Die geistliche Kommunion soll einhergehen mit einem wirklichen Verlangen. Also ich kann nicht ernsthaft geistlich kommunizieren, wenn ich unweit entfernt, wenn dort eine Kirche ist, wo ich einen Gottesdienst, eine heilige Messe besuchen könnte. Also geistliche Kommunion ist immer möglich, aber geistliche Kommunion im Sinne des Ersatzes der physischen Kommunion, das geht eigentlich nur, wenn dieser Wunsch nach Kommunion auch wirklich ist. Und der Wunsch ist dann wirklich, wenn ich alles Mögliche tue, um den zu erfüllen. So möchte ich Ihnen jetzt noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch alle, die ihr mir zugehört habt. Der allmächtige Gott führe und leite euch in euren Gedanken, Gebeten, Worten und Werken. Und er bewahre euch vor den Anfechtungen des Bösen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für diese differenzierten Gedanken zum Thema Corona. Mir hat das gefallen mit der Maske. Ich habe ja auch immer wieder Mühe, wenn ich diese tragen muss, der ganze Gottesdienst. Und der Gedanke hat mir gefallen, aus Ehrfurcht vor unserem Herrn die Maske zu tragen. Herzlichen Dank für diese Gedanken und Gottes Segen auch nach Mischteier. Und weiterhin alles Gute. Und wir freuen uns auf die nächsten Sendungen mit Pfarrer Matthias Rey. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey über das Thema Corona. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter Podcast www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD im Studio in Baldegg bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Gottes Segen und bleiben Sie behütet in Gottes Hände, Ihre Andrea Marti.